Eine, meine sehr geehrten Damen und Herren, das passt eigentlich in eine Erklärung der Bundesregierung aus dieser Woche, was Sie, Herr Haase, gesagt haben. Wir haben vor wenigen Tagen alle lesen können, dass es eine sogenannte Digitalkommission geben soll. Und die hat, das habe ich zu meinem großen Erstaunen dann auch lesen können, wie Sie übrigens auch, die hat die Aufgabe, in Zusammenhang mit den Möglichkeiten des Internets festzustellen, was von unserer Art des Lebens überhaupt noch übrig bleiben soll oder kann. Und dafür sind dann ausländische und inländische Experten herangezogen worden. Und wenn man die ganze Veranstaltung sieht, vor dem Hintergrund der Dinge, die wir in den letzten Jahren alle haben so erleben müssen, man beschäftigt sich offensichtlich schon mit Gleichschaltungsüberlegungen, dass von unserer Art des Lebens nichts mehr übrig bleiben soll. Und meine Damen und Herren, dafür haben wir in diesem Land nicht gelebt, dass man das über unsere Köpfe hinweg dekretiert. Geht nicht. Meine Damen und Herren, Deutschland im Umbruch, das ist ja so eine Sache. Der letzte größere Umbruch liegt in einem Jahr 30 Jahre zurück. Und wir sind alle in der Lage zu beurteilen, was daraus geworden ist. Und ich sage das mal, weil ich auch eben schon mal angesprochen worden bin, draußen an der Theke, ein Rheinländer wird gerne an der Theke angesprochen. Also insoweit war das eine ideale Ansprache. Ich bin angesprochen worden auf Russland. Und ich kann in diesem Zusammenhang nur sagen, nach dem, was ich so gehört habe, wird es im nächsten Jahr eine große Dokumentation mehrere Stunden lang im russischen Fernsehen, im russischen Internet, in den russischen Medien ganz allgemein über die Entwicklung, die zum Jahr 89 geführt hat, geben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir als Nation uns dazu stellen. Ich bin natürlich wirklich interessiert zu erfahren, nachdem wir schon unterschiedliche Sichten haben, wie die Russen das nach 30 Jahren sehen. Ich kann denen allerdings sagen, sie brauchen nicht so viel zu senden, es hat sich nicht viel verändert. Honecker konnte es nicht mit Gorbatschow und Merkel kann es nicht mit Trump. Ich sage das deshalb, weil wir uns natürlich darüber im Klaren sein müssen, dass wir in extrem kritischen Zeiten leben. Herr Drees hat mir eben gesagt, in Zusammenhang mit persönlicher Perspektive muss man immer Hoffnung geben. Dafür ist man ja unter den Menschen und deswegen ist man ja auch engagiert. Das ist Optimismus, den muss man haben, es darf nicht schief gehen. Aber wir müssen uns nüchtern der Situation stellen, mit der wir es zu tun haben. Und da sind Sie hier in Bautzen im Empfinden näher dran als der Rest der Republik. Ich sage das vor dem Hintergrund der Autobahn, die hier an Bautzen vorbeiführt. Sie haben in den letzten Monaten, x Monaten gesehen, wie der Aufmarsch gegen Russland durchgeführt wird. Die Panzer sind über diese Autobahn gerollt. Und deswegen muss man sich ja heute fragen, was ist die Auswirkung dieser Entwicklung? Nicht nur im Zusammenhang mit dem, was man sich nicht ausmalen will, sondern mit den nächsten Wochen, die vor uns stehen. Meine Damen und Herren, wenn man von Dresden aus nach Bautzen fährt, ist das eine Fahrt der Entschleunigung. Ja, man hat das Gefühl, man kommt in eine himmlische Gegend. Besser kann es nicht sein. Entspannt, wohlgeordnet, eine dynamische Stadt Bautzen. Also was will man besser haben? Nur das, was uns hier so gut erscheint, das muss natürlich im Zusammenhang mit der weltpolitischen Entwicklung gesehen werden. Und ich kann da nur Neugierige warnen, im Zusammenhang mit den nächsten 2-3 Monaten entscheidet sich für uns vieles. Und deswegen habe ich das eben auch im Zusammenhang mit Frau Merkel und Herrn Trump gesagt. Warum sage ich das, dass sich vieles entscheidet? Die Ankündigungen sind in dieser Woche und vor 14 Tagen gelaufen. Sie haben alle vor 2 Tagen die Erklärung des amerikanischen Präsidenten Trump gehört. Wenn Sie mich aus dem Amt jagen, bricht hier alles zusammen. Und da kann ich nur sagen, ich werde Ihnen gerne begründen, warum der Mann recht hat. Und man kann diese Erklärung von Trump nur verstehen, wenn man die Erklärung von Herrn George Soros vor gut 2, 3 Wochen sieht, der erklärt hat, dass er mit seinen Möglichkeiten gegen den amerikanischen Aktienkurs, gegen die Börse, gegen den Dow-Index spekulieren wird. Und meine Damen und Herren, wir haben es hier mit einem Machtkampf in den Vereinigten Staaten, in Washington und in ganz Amerika zu tun, der uns vom Globus fegen kann. Das ist das, was wir jeden Tag auf britischen und amerikanischen Fernsehsendern sehen. Die fetzen sich in einer Art und Weise, dass ich nur sagen kann, wenn man das sieht, was auf BBC, CNN und anderen Sendern gesendet wird, dann weiß man, wie jeder andere Staatschef fertig gemacht werden kann, wenn die sich untereinander schon so umbringen, wie sie es tun. Und wir sollten nicht davon ausgehen, dass das, was in den Vereinigten Staaten passiert, uns nicht tangiert. Das wird uns ins Mark treffen. Es ist schon mal unter unseren Füßen ein Imperium zu Ende gegangen. Und Sie haben das vielleicht näher erfahren, als man das im Rheinland erfahren hat. Aber die Erfahrung, die Sie haben, haben Sie eine Erfahrung, die haben Sie uns vor. Und deswegen sind Sie auch in vielen Dingen, in unserem Empfindnis, wenn ich das so sagen kann, Sie sind näher dran, Sie sind aufmerksamer, Sie sind bewusster. Wir sind möglicherweise eingelullt und Sie sind es nicht, denn die Stärke haben Sie. Und wenn Sie das ganz nüchtern sehen, muss die Stärke zuwachsen, damit das ganze Land was davon hat. Und ich sage das. Und ich sage das deshalb, weil hier natürlich Dinge auf uns zukommen, die gravierender Natur sind. Wenn wir uns die Lage nüchtern ansehen, müssen wir doch 2, 3 Dinge auseinanderhalten. Trump hat bis heute keinen Krieg geführt. Das ist völlig unüblich für amerikanische Präsidenten. Wenn die gewählt worden sind, durften sie einen verbrecherischen Krieg nach dem anderen führen. Trump macht es bisher nicht. Dafür wird er weltweit gescholten. Sie brauchen sich nur unsere Bundesregierung anzusehen, um zu verstehen, wie man einen schelten kann, wenn er noch am Frieden festhält. Das ist man im Zusammenhang mit amerikanischen Präsidenten seit Clinton nicht gewohnt. Und deswegen wird er verurteilt, auch von der Bundesregierung. Deswegen mag Frau Merkel Herrn Trump offensichtlich nicht, weil er friedensbezogene Politik macht. Das sind ja alles Dinge, die ich nüchtern sehen muss. Und das, was in den Vereinigten Staaten läuft, ist ein Machtkampf, der nach allen Medien, die man aus den Vereinigten Staaten hier konsumieren kann, zwischen 2 großen Gruppen abläuft. Und so ist ja auch Trump als Kandidat nur zustande gekommen. Wir haben vor dieser Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten, und darüber berichten unsere öffentlich-rechtlichen Medien überhaupt nicht, wir haben vor dieser Präsidentschaftswahl eine Situation gehabt, dass die Vereinigten Staaten vor dem Bürgerkrieg standen. Und sie stehen immer stärker vor dem Bürgerkrieg. Und es schreiben amerikanische Zeitungen heute drüber. Fragen Sie doch mal die Sächsische Zeitung, wie die Situation in den Vereinigten Staaten auf diesem Feld aussieht. Ich glaube, außer Leertasten werden Sie da nichts bekommen. Und das, was wir an vergleichbaren Überlegungen zwischen den Vereinigten Staaten und uns hier haben. Man ist vor der letzten Präsidentschaftswahl deshalb gegen Washington aufgestanden, als amerikanische Bevölkerung in weiten Teilen, weil man Washington nicht mehr als Vertreterin des amerikanischen Volkes angesehen hat. Und wer in Deutschland sieht noch Berlin als Vertreterin des deutschen Volkes an? Und man hat sich in den Vereinigten Staaten natürlich Gedanken gemacht über die Kette, endlos erscheinende Kette von Särgen, die aus den amerikanischen Kriegsgebieten weltweit zurückgekehrt sind. Das hat die amerikanischen kleinen Gemeinden überstrapaziert. Man hat dem Trump als Präsident klar mit auf den Weg gegeben, stopp mit den Särgen, keinen Krieg, geh aus den Konflikten raus, weil sonst das amerikanische Volk explodiert. Und wir haben eine Frau von der Leyen, die von einem Kriegsschauplatz zum nächsten tanzt. Das muss man doch mit allem Nachdruck sagen. Und dann gibt es doch eine weitere Überlegung in den Vereinigten Staaten. Das muss man genauso nüchtern sehen wie die anderen Überlegungen. Gehen wir in den Bürgerkrieg? Das ist durchdekliniert worden. Sie können die großen amerikanischen Zeitungen heute auf das abklopfen, was ich jetzt hier sage. Die schreiben das, was bei uns niemand abdruckt. Und man hat sich überlegt, macht es Sinn, in den Bürgerkrieg zu gehen? Die haben ja Erfahrung. Sie haben ja schon mal einen schrecklichen durchgefochten. Und man hat dabei festgestellt, das ist selbst für hochentwickeltes Militär eine kritische Sache, in einem amerikanischen Bürgerkrieg einzugreifen, weil das amerikanische Volk so militarisiert ist, dass selbst eine Armee damit nicht fertig wird. Ja, das fragen Sie doch mal in Deutschland nach, in welchem Maße bestimmte Feuerwaffen nach dem Herbst 2015 angeschafft worden sind. Kommt auch zu interessanten Erkenntnissen. Das nächste, was man in diesem Zusammenhang natürlich gesehen hat, ist Schwarze schießen nicht auf Schwarze. Das ist eine ganz nüchterne Erkenntnis aus den Diskussionen in den Vereinigten Staaten. Und das macht natürlich deutlich, mit welchen Perspektiven wir es in den Vereinigten Staaten zu tun haben, wenn, jetzt sage ich es mal im Namen, wenn Trump und Soros sich an die Kehle gehen, dann ist eine Implosion nichts dagegen, was wir in den Vereinigten Staaten feststellen können, und das wird uns umtreiben. Und der nächste Punkt war es ja genauso. Wir haben vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen einen so exorbitanten Anstieg antisemitischer Vorfälle in den Vereinigten Staaten bekommen, dass aus diesen Gründen bereits die Vereinigten Staaten vor existenzielle Fragen gestellt sind. Das muss man ganz nüchtern sehen, um die Vereinigten Staaten zu beurteilen. Und meine Damen und Herren, wenn es vor dem Hintergrund der in wenigen Wochen anstehenden Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten den Gegnern von Trump gelingen sollte, Trump wie einen Pfropfen aus der Flasche zu ziehen, dann implodieren nicht nur die Vereinigten Staaten. Man muss sich doch fragen, was sind das denn für Kräfte, die von Trump im Präsidentschaftswahlkampf besiegt worden sind? Das waren die McCains und die Clintons, und wenn die an die Macht gekommen wären, bei der letzten amerikanischen Präsidentschaftswahl, hätten wir nach menschlichem Ermessen den Krieg gegen Russland. Und meine Damen und Herren, warum sollen wir das mitmachen? Ich sage das mit allem Nachdruck, und deswegen müssen wir ein strategisches Interesse daran haben, dass Trump nicht beseitigt wird, weil wir ein Interesse daran haben, keinen Krieg in Europa zu bekommen. Es gibt ja keinen Kübel von Unrat, der über den nicht ausgeschüttet wird. Wirklich. Und da ist es schon erstaunlich, dass das überhaupt noch einer durchhält. Es sei denn, er weiß, wie seine Mission in diesem Zusammenhang ist. Und wenn Trump beseitigt wird, was ist dann für uns das Ergebnis? Dann wird die Kriegskoalition, die die letzte Wahl mit Hillary Clinton gewinnen wollte, die Kriegskoalition, die wird reüssieren, und dann werden wir eine Situation in Europa haben, dass die amerikanischen Militärbefehlshaber, die eigentlich über unser Schicksal bestimmen, dass die die Möglichkeiten gegenüber der Russischen Föderation ausspielen, wie sie wollen. Und meine Damen und Herren, hier sind die Panzer vorbeigerollt, die für die Ostfront bestimmt sind. Und wir denken doch nicht ohne Grund daran, was in der Zeit zwischen 33 und 45 passiert ist, um unser Volk diesem Schicksal wieder auszuliefern. Und Herr Dries hat mir ja den Gefallen getan und hat Sigmar Gabriel zitiert. Und ich kann mich jetzt auf Herrn Dries und Sigi Gabriel beziehen. Vor wenigen Monaten, unmittelbar nachdem er aus meiner Sicht leider aus dem Amt geschieden ist, jetzt haben wir ja den Ausbund deutscher Diplomatie in dieser Position. Jeder hat die Regierung, die er verdient, muss man wirklich sagen. Aber Herr Gabriel hat in einer Rede in Berlin deutlich gemacht, dass wir das Kriegsgebiet sein werden. Ja, meine Damen und Herren, warum soll ich blindwütig daran vorbeigehen, was er gesagt hat, wenn es auch meine Erkenntnis ist? Und es ist deshalb auch so tragisch, auf welche Entwicklung wir uns wieder zubewegen, weil wir innerhalb des westlichen Bündnisses eigentlich eine Reihe von Vorkehrungen haben, es nicht zu einer Herrschaft von Militärbefehlshabern kommen zu lassen. Dazu zählt auch die Bestimmung über den NATO-Bündnisfall. Wir haben keinen Automatismus. Man muss konsultieren, und das reicht zwischen Beileidsbekundung und militärischem Einsatz. Das soll man noch mal den Kriegstreibern im Baltikum und in Polen an die Adresse sagen. Aber wir haben auch eine weitere Überlegung. Es darf kein militärisches Gerät von einem Land ins andere transportiert werden, ohne Grenzkontrolle. Das ist nicht gemacht worden, um die Soldaten zu schikanieren. Damit haben sich die europäischen Regierungen vorbehalten, militärische Transporte unter Kontrolle zu haben, damit die Militärbefehlshaber nicht machen, was sie wollen. Und meine Damen und Herren, wir sind die Opfer, wenn die machen können, was sie wollen, und deswegen müssen wir aus meiner Sicht dagegen sein. Jetzt gibt es aber einen weiteren Punkt, den ich an die Adresse von Herrn Dries sage. Ich müsste natürlich zuerst verehrte Frau Dries ansprechen, aber mache ich jetzt mal in der Kombination. Als wir über die Möglichkeit des heutigen Abends gesprochen haben, haben Sie mir natürlich nicht gesagt, Herr Dries, dass ich mitten in den sächsischen Wahlkampf kommen würde. Ja, also es gibt ja einen Vorfall in Dresden, der hoffentlich gut aufgeklärt wird, aber wenn ich die Erklärungen der Justizministerin, die hat ja zum Glück einen britischen Pass, wenn ich die Erklärungen der Justizministerin mir durchlese, dann kann ich natürlich nur sagen, niedriger hängen, nicht so draufschlagen, sondern ordentlich aufklären, in der Hoffnung, dass der Ministerpräsident das hier kann. Man muss breit denken. Die Bundeskanzlerin hätte sich über manche Fragen auch aus dem Kaukasus melden können. Es war nicht unbedingt nötig, dann noch den Senf draufzugeben. Aufklären und dann urteilen ist immer besser. Aber meine Damen und Herren, wenn ich mir das hier so richtig ansehe, gehe ich eigentlich davon aus, dass die Bundesregierung oder bestimmte politische Kräfte hier in Sachsen die ganze Angelegenheit dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vorlegen werden. Das wäre angemessen. Und drunter darf man es nicht machen. Also was soll man sonst schon machen, wenn man für den Wahlkampf nichts Vernünftiges zu präsentieren hat? Dann zieht man sich an solchen Dingen hoch, die ordentlich aufgeklärt gehören, und dann müssen noch Konsequenzen gezogen werden. Und wenn Rechtsgüter tangiert sind in jeder Richtung, muss dem Genugtuung verschafft werden. So macht man das. Aber meine Damen und Herren, das gibt mir natürlich die Möglichkeit, ohne mich in sächsische Angelegenheiten einmischen zu wollen, eine Anmerkung zu machen zum bevorstehenden Wahlkampf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin bei einer großen CDU-Veranstaltung in Westfalen vor der Bundestagswahl gefragt worden, was soll man denn wählen? Und dann sagt ja auch alles. Und dann habe ich gesagt, in Anbetracht der geschilderten politischen Situation, man sollte unbedingt eine Partei wählen, die glaubhaft dem Frieden verpflichtet ist. Würde ich auch hier sagen, aber ich würde hier noch eine weitere Anmerkung machen. Man sollte nur eine Partei wählen, die dem demokratischen Rechtsstaat auf allen staatlichen Ebenen verpflichtet ist. Und meine Damen und Herren, wenn ich mir als Rheinländer vom linken Niederrhein, franzosenfreundlich, wenn ich mir den beginnenden Wahlkampf hier in Sachsen ansehe, dann kann ich natürlich nur sagen, ich habe den Eindruck, man prügelt jetzt, das ist ja fast für die öffentlich-rechtlichen Medien ein Gewöhnungs- und Gewohnheitstatbestand, man prügelt jetzt auf den Freistaat ein, weil man sich so recht an Bayern nicht rantraut. Aber das, was hier bewirkt werden soll, soll natürlich Rot-Grün nicht in Bayern schaffen. Das geht dann nicht. Aber der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther würde mir zweifellos zustimmen, glaube ich jedenfalls. Die sind ja auch schon mal nüchtern, wenn sie genug Morgennebel gehabt haben. Es soll Schwarz-Grün offensichtlich in Bayern herbeigeprügelt werden. Und meine Damen und Herren, das kann es nicht sein. Wir brauchen einen stabilen Freistaat im Süden und wir brauchen ihn im Südosten. Ohne Sachsen und ohne Bayern wird Deutschland ärmer. Und selbst ich habe das selber mehrfach erlebt und ich will es an zwei Punkten auch versuchen deutlich zu machen. Mir hat noch nie einer das Rheinland so gut und so tiefgründig erklärt wie der sächsische Bundestagsabgeordnete Fahrz. Der konnte das. Da habe ich nur gestaunt. Ich habe mich immer gefragt, woher wusste der das? Sachse eben. Das zweite betrifft Bayern. Sie können sich die Bundesrepublik Deutschland überhaupt nicht vorstellen ohne die bayerische Staatsverwaltung. In Bonn ging es nicht und in Berlin geht es noch viel weniger. Wenn die Bundesregierung überhaupt was verwaltungsmäßig Gutes auf die Beine stellen konnte und wollte, brauchte sie die bayerische Staatsverwaltung. Und meine Damen und Herren, ich habe das merkwürdige Gefühl, dass man zwar die Migrationskrise nicht in den Griff bekommen will, aber jedenfalls mittels dieser krisenhaften Entwicklung den Freistaat Bayern von den Füßen auf den Kopf stellen will, damit man endlich diesen Machtfaktor in Deutschland beseitigen kann, bevor Sachsen der zweite wichtige Faktor in Zusammenhang mit einem freien Deutschland werden kann. Und meine Damen und Herren, Deutschland im Umbruch. Ich bin ja jetzt nicht hier hingekommen, um was Gutes über Sachsen zu sagen. Aber schäme mich nicht, wenn ich es tue. Ich sage es Ihnen auch im Zusammenhang mit dieser Überlegung Deutschland im Umbruch. Ich habe in meinem Leben und wenn man mein Alter erreicht, ist ja auch vieles irgendwo schon mal erfahren worden. Ich habe im Zusammenhang mit meiner Erfahrung von Umbruch in Deutschland die ersten Signale im Zusammenhang mit Sachsen bekommen, dass sich was ändern würde. Und zwar war das ein Signal, das in Washington ganz machtvoll ausgesendet worden ist. In, ich glaube, der ersten Hälfte der 80er Jahre haben die in Washington, das war die Zeit, wo ich dann noch regelmäßig hingefahren bin, die haben die, für die Nationalgalerie den berühmten Ostflügel dazu gebaut. Und die Mall in Washington ist ein Muss für jeden, der wissen will, wie die Welt aussieht. Wer dahin fährt, wird Vergnügen haben. Und die berühmte Nationalgalerie mit ihrem East Wing konnte nicht umhin und hat den East Wing mit dem grünen Gewölbe eröffnet. Und dazu gab es einen Katalog. Und den habe ich natürlich mir an einem Sonntag auch beschafft. Und ich sage ausdrücklich, das war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der ersten Hälfte der 80er Jahre. Und da war eine Landkarte drin. Und diese Landkarte gab keine Grenze in Deutschland wieder. Da war Dresden neben Köln und Berlin und München. Und das war für mich das erste Signal, dass wir anders denken müssten. Denn bis dahin wusste ich nicht, wo Gotha oder Bautzen liegen würden. Und das ist über diese Entwicklung ins Bewusstsein gekommen. Und deswegen will ich das hier mal voller Dankbarkeit auch an die amerikanische Adresse sagen. Alles gehört an seinen Platz. Und das Zweite in diesem Zusammenhang kann ich meinem guten Freund Bertram Wiczorek verdanken. Was Umbruch in Deutschland anbetrifft, das war der Repräsentant der Vogtlandbewegung im Vorfeld der Volkskammerwahlen vom März 1990. Und der hat mich zu einer Rede nach Auerbach eingeladen und die örtliche Presse, Unterschiede zu heute sind vielleicht feststellbar, hat frei darüber berichtet, dass rund 50.000 Menschen zu dieser Veranstaltung gekommen waren. Und ein Satz ist mir noch in guter Erinnerung, den ich da formuliert habe. Ich habe da gesagt, wenn man mich demnächst mal fragt, wo ich herkomme, dann will ich nicht sagen, aus Mönchengladbach oder woher auch immer. Ich will sagen, ich komme aus Deutschland. Und meine Damen und Herren, das ist mir natürlich im Hinterkopf, wenn ich dann vor wenigen Wochen den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck bei einer Preisverleihung in Gütersloh bei Bertelsmann erlebe, der sich dann Gedanken darüber macht, dass wir uns eigentlich, so habe ich das verstanden, aufmachen müssen, ein neues Staatsvolk in Deutschland zu bilden. Meine Damen und Herren, wir, die Deutschen, sind hier das Staatsvolk. Ob der Herr Gauck das wissen will, ist mir völlig egal. Und das ist aus meiner Sicht das Verhängnis, mit dem wir es in Deutschland zu tun haben. Wir müssen uns sorgen, dass unsere angestammten Rechte nicht von Leuten aus Digitalisierungskommissionen oder aus der Spitze unseres Staates planiert werden. Das kann nicht sein. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben. Und zwar bin ich länger mit den Themen umgegangen, als es in diesem Buch zum Ausdruck kommt. Wir waren gerade von Bonn nach Berlin umgezogen, als ich meiner damaligen führenden Mitarbeiterin im Berliner Büro gesagt habe, ich habe das Gefühl, und ich war ja anders politisch groß geworden, ich habe das Gefühl, der Bürger ist als Souverän gar nicht mehr gefragt, ist als Bürger nicht mehr gefragt. Das war 2001, 2002. Sondern nur noch als Konsument und als Steuerzahler. Und meine Damen und Herren, insoweit, Herr Haase, was Sie vorgetragen haben, passt in mein politisches Weltbild rein. Perfekt. Diese Entwicklung trägt dazu bei, dass wir den Bürger nicht nur nicht mehr als den Souverän ansehen, sondern die notwendige Anbindung, Herr Drews hat eben darauf aufmerksam gemacht, des Grundgesetzes, unserer Verfassung, an diesen Bürger, denn die Menschen- und Bürgerrechte in unserem Land sind notwendigerweise an den Bürger als Souverän gekoppelt. Wenn man den beseitigt, sind die Menschen- und Bürgerrechte weg. Und das ist eine Entwicklung, die man mühelos nachvollziehen kann. Wir sind in eine verhängnisvolle Situation unmittelbar nach der Wiedervereinigung gekommen. Ich sage das jetzt nicht im Sinne von Verständnis, aber bis Mitte der 90er Jahre haben wir in Bonn jeden Tag eigentlich gedacht, uns fliegt der ganze Laden um die Ohren, in Anbetracht der Probleme. Und deswegen war auch die Diskussion um den Maastrichter Vertrag nicht so, wie sie hätte sein sollen. Der Maastrichter Vertrag des Jahres 1992 hat ja wiedergegeben, dass von der Zuständigkeit des politischen Bonn, wir waren ja bis 1990 teilsouverän, aber souveräner als heute die Bundesrepublik Deutschland. Und das, was dann anschließend für zwei Jahre dazu kam, wir sollten diese Souveränität zu 80% auf das politische Europa übertragen und zu 20% nach der Entscheidung zugunsten Berlins auf das, was die künftige deutsche Hauptstadt Berlin anbetreffen sollte. Also die Zuständigkeit, die wir in Berlin, in Bonn hatten, ging zu 80% auf Brüssel. Da ist sie nie im Leben demokratisch angekommen. Und zu 20% auf Berlin. Und da ist sie aus genau den gleichen Gründen wie in Brüssel nie demokratisch angekommen. und das Ganze, was damit verbunden ist, Nichtregierungsorganisationen und Lobbyorganisationen, haben sich unsere souveränen Rechte in Brüssel und in Berlin angeeignet. Und wenn wir in Deutschland unter allen Umständen eine Diskussion verhindern müssen, wonach der Deutsche Bundestag eine Schwatzbude sei, wie es schon mal zur Diffamierung der deutschen Demokratie betrieben worden ist, dann müssen wir diesen Bundestag, dann müssen wir diese Bundesregierung in ihrer Substanz so verändern, dass der Souverän wieder das letzte Wort in Zusammenhang mit den deutschen und europäischen Angelegenheiten hat. Und meine Damen und Herren, das ist ja auf einem weiteren Gebiet parallel auch passiert. Wir haben ja unsere Leistungsfähigkeit, und Herr Drews hat eben darauf aufmerksam gemacht, wir haben unsere Leistungsfähigkeit als Staat, jetzt nehme ich uns mal alle zusammen, wir haben die über die soziale Marktwirtschaft bekommen. Das heißt, Unternehmen, Eigentum musste sozial verantwortlich gestaltet sein. Sonst hätten wir unser Versicherungswesen nie und nimmer hinbekommen. Das ist eine deutsche Tradition, als die Briten und die Franzosen nur endlos Kriege nicht nur auf dem europäischen Kontinent geführt haben, sondern weltweit. Da hat Bismarck die Sozialversicherung gemacht. Das muss man alles in diesem Zusammenhang sehen. Und meine Damen und Herren, in den 90er Jahren ist über Shareholder Value die soziale Marktwirtschaft auf die Felgen gefahren worden. Und wir haben einen Turbokapitalismus bekommen, der grenzenlos in Europa ist. Und meine Damen und Herren, ich habe eben Trump angesprochen. Darum geht die Auseinandersetzung. Es ist ja nicht nur Trump und Soros. Wenn ich diesen Namen, diese beiden nehme, ergeben sich ja Linien, die sich über den Kontinent spannen. Die eine Linie heißt, Trump kann es mit Putin oder könnte es, wenn man ihn lassen würde, und beide können es mit Netanyahu. Das heißt, in den nächsten Wochen und Monaten, wenn Trump beseitigt wird, ist diese Perspektive für Israel à fond perdu. Aber dann reüssiert die turbokapitalistische Linie der anderen und die tobt sich bei uns dann aus. Meine Damen und Herren, wir müssen diese Perspektive so nüchtern sehen, wie sie ist, und deswegen gehört das mit den Umbrüchen auch angesprochen. Und meine Damen und Herren, der letzte Punkt in diesem Zusammenhang ergibt sich natürlich im Zusammenhang mit dem Verteidigungsbereich. Wir waren immer vorsichtig im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer Bundeswehr. Und wenn wir gestern den Tag des Grundgesetzes hatten, hätte ich mir vorstellen können, dass einer der Populärredner bei ARD und ZDF mal auf den Antikriegsparagraphen des Grundgesetzes eingegangen wäre. Helmut Kohl hat das der Welt in Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung hoch und heilig versprochen. Von deutschem Boden darf kein Krieg mehr ausgehen. Und in der Verfassung steht, von deutschem Boden, siehe Nürnberger Prozesse, darf kein Angriffskrieg mehr ausgehen. Meine Damen und Herren, das, was wir auf dem Gebiet der Migrationspolitik als einsame Entscheidung der Bundeskanzlerin, die deutschen Grenzen schutzlos zu stellen, so beklagen, hat in Zusammenhang mit dem Krieg gegen Jugoslawien angefangen, als wir angefangen haben, unsere Verfassung zur Makulatur zu machen. Und meine Damen und Herren, diese Verfassung und das deutsche Volk hat das nicht verdient. Weder die deutschen Grenzen schutzlos zu stellen, noch unsere Soldaten und dieses Volk in einen Krieg nach dem anderen zu treiben. Das ist mit der Verfassung nicht abgedeckt und da muss man nicht in den Kaukasus fahren, um das hier in Deutschland auch mal öffentlich sagen zu können. Wir machen das und ich bedanke mich, Herr Dreyf, für die Einladung.
Ich darf noch mal kurz den Faden aufgreifen. Diese Entscheidung der Bundeskanzlerin, die deutschen Grenzen schutzlos zu stellen, die haben ja wenige Wochen später den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer zu der Formulierung des Unrechtsstaates gebracht. Es war es ja nicht alleine. Er hat ja einen der führenden deutschen Bundesverfassungsrichter AD mit einem dicken Gutachten beauftragt, also die bayerische Staatsregierung. Und der hat ja gesagt, beispielloser Rechtsbruch, was da passiert ist im September 2015. Wenn das die damalige Erkenntnis war und der berühmte Staatsrechtler Rupert Scholz, ehemals Bundesminister der Verteidigung, sagt das bei jeder Gelegenheit in großen deutschen Publikationen. Natürlich hätten die deutschen Grenzen geschützt werden müssen. Wenn das die allgemeine Erkenntnis in München bei Horst Seehofer gewesen ist, dann muss ich mich doch fragen, was er als zuständiger Bundesinnenminister heute tut, um die Rechtmäßigkeit dieses Staates wiederherzustellen? Oder ist die Funktion von Horst Seehofer darin zu sehen, darüber hinwegzutäuschen, dass die Bundeskanzlerin in dieser Verantwortungslosigkeit weiterhin im Amt ist? Das kann es doch nicht sein. Wir haben über diesen Vorgang nicht nur die Substanz unseres Staates aufs Spiel gesetzt, sondern wir haben die politischen Sitten in Deutschland so verkommen lassen, dass wir möglicherweise nicht mehr erleben, dass sie nochmal in Ordnung gebracht werden können. Und das ist die Tragik dieses Landes. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, Menschen zu helfen, gar nicht. Das haben wir auch bei den anderen Veranstaltungen hier, Herr Dreyfs in Bautzen, immer wieder angesprochen. Ich bin, wenn Sie ins Internet gehen, vielleicht sogar der Erste in der deutschen Politik, der 1990 auf diese Entwicklung aufmerksam gemacht hat. Ich habe nach Gesprächen in Japan und in der Sowjetunion in Zusammenhang mit der Wiedervereinigung unter anderem von Valentin Fanin, dem langjährigen sowjetischen Botschafter in Bonn, davon gesprochen, dass auf dem indischen Subkontinent sich rund 350 Millionen Menschen nach sowjetischer Einschätzung auf den Weg zu uns machen würden. Ich bin damit an die Öffentlichkeit gegangen und habe von den Wandermenschen aus ökonomischen und sonstigen Gründen öffentlich gesprochen, habe dazu aus den eigenen militärischen Reihen natürlich anonym Widerspruch bekommen. Aber damit war es öffentlich. Die Bundesregierung damals hat Konzepte an den Tag gelegt, den nördlichen Rand Afrikas in europäische Sicherheits- und Wirtschaftsstrukturen einzubeziehen. Das heißt, die Dinge sind uns doch so lange bekannt, wie wir die Wiedervereinigung haben. Und dann geht man hin und sagt als Bundeskanzlerin, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Warum hat man den Flüchtlingslagern denn die deutschen Hilfsgelder gestrichen, damit die Leute auch noch verhungern? Warum macht man einen Krieg nach dem anderen, um den Leuten die Lebensgrundlage zu nehmen? Meine Damen und Herren, so schizophren ist seit Jahrhunderten in Deutschland nicht mehr Politik betrieben worden. Und das ist der Unterschied zu jedweder Vergangenheit.
Wir hatten im Vorfeld die Möglichkeit gehabt, ein paar Fragen einzusammeln. Und es gab eine Frage eines Unternehmers hier aus Bautzen, warum sie denn immer noch in der CDU selber so verankert sind und auch zu dieser Partei stehen, wo doch viele, die genau dieselbe Sichtweise haben, ihren Entschluss getroffen haben, das nicht mehr zu tun. Und glauben Sie, dass es eine Veränderung gibt, wenn Merkel weg ist, dass diese Partei sich wieder erholt und zu den Werten, die Sie vertreten, zurückkehren könnte?
Also haben Sie schon mal gesehen, dass nach einem Tornado die Dächer nicht abgedeckt waren? Das Bild muss man doch übertragen. Ich habe das öffentlich gesagt, schon seit langem. Die CDU wird nach dem Modell des demokratischen Sozialismus geführt. Und die Leute lassen das mit sich machen. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Jetzt könnten Sie mich fragen, was das bedeutet. Ich greife dem schon mal vor und sage das. Wir haben uns immer, auch nach der Wiedervereinigung hier, als politische Trüffelschweine empfunden, mit der Nase an den Problemen des Volkes. Das, was die Postkommunisten hier auch gemacht haben. Wir waren Volkspartei. Wir haben uns um alles und jedes gekümmert. Und wir haben diese Meinung gegenüber jedermann vertreten, egal wer Bundeskanzler oder Bundesminister war. Wenn ich heute, was ich nicht tue, in Neuss hingehen würde und würde auf einer CDU-Veranstaltung etwas sagen, müsste ich davon ausgehen, dass jemand ans Telefon geht und im Kanzleramt anruft über das, was ich gesagt habe. Das meine ich. So kann man keine Partei führen. Und das ist eine qualitative Veränderung, die sie ergeben hat. Und das sehen wir doch in einer Frage, da brauche ich gar nicht drum herum zu reden. Ein CDU-Parteitag hat beschlossen, aus gutem Grund von der doppelten Staatsbürgerschaft Abstand zu nehmen. Weil ich weiß doch genau, warum Hunderttausende den deutschen Pass haben wollen, auch nicht, weil sie Deutsche werden wollen, sondern weil sie die Vorteile deutscher Reisefreiheit genießen wollen. Weltweit habe ich nichts gegen, wenn wir den on sale stellen, im Ausverkauf deutsche Pässe, dann gibt es eben Leute, die holen sich den. Das hat die CDU auf einem Parteitag beschlossen, davon Abstand zu nehmen. Und dann gehört es sich, dass das umgesetzt wird. Da ist die Bundeskanzlerin hingegangen und hat gesagt, sie denkt da nicht dran. Das hat die CDU mit sich machen lassen, ohne jede Reaktion der Bundestagsfraktion. Und meine Damen und Herren, dann brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Dann tut es mir in der Seele weh, dass meine Partei, in der ich seit 1958 Mitglied bin, diesen Entwicklungsweg genommen hat. Das Interessante ist ja, ich werde ja nicht nur nach Bautzen eingeladen, ich habe ja eben gesagt, auch zu großen westfälischen CDU-Verbänden, anderen CDU-Organisationen, zur PDS, zu den Grünen, wohin auch immer, zu den Sozialdemokraten. Es kommt doch darauf an, dass wir in Deutschland lernen, aus meiner Sicht, nicht jeden Menschen in ein Kästchen zu schieben, sondern dass wir uns bemühen, uns mal wieder mit Argumenten auseinanderzusetzen. Und deswegen gehe ich hin und unterziehe mich diesen manchmal auch Bemühungen. Und ich sage das auch, ich hätte das mein Leben lang nicht mehr mir vorstellen können. Aber als wir 2014 drohten, wegen des Putsches gegen die Ukraine, in der Ukraine, einen Krieg in Europa zu bekommen, habe ich natürlich meine Erfahrung als ehemaliger zweiter Mann im Bonner Verteidigungsministerium schon gespürt und bin der Überzeugung, ich werde alles tun, damit es in Europa nicht zum Krieg kommt. Und nur deshalb bin ich seit 2014 auch unterwegs und habe 3 Bücher geschrieben, weil es ja sonst keinen Sinn macht, dass ich die letzte große NATO-Übung im Kalten Krieg, Wintec-Simex, ein konventioneller und nuklearer Krieg in Europa als Verteidigungsminister geführt habe. Ich weiß, was Krieg bedeutet. Und ich sage das mal in Zusammenhang auch mit einem Punkt, den ich eben angesprochen habe. Warum mich die Panzer hier auf der Autobahn so besorgt machen. Ich bin ja heute von Jüschen hier hingefahren. Hätte genauso gut nach Shanghai fliegen können, wäre genauso schnell gewesen. Ja, man ist unterwegs. Man ist froh, wenn man den Anschluss bekommt. Und ich habe mir natürlich dann unterwegs die Gesichter angesehen. Und habe für mich gedacht, manch einer von denen hier wird möglicherweise vor Krieg und Verfolgung geflohen sein. Wenn wir nüchtern sehen, welche Konsequenzen der Machtkampf in Washington haben könnte, und deswegen habe ich das eben so deutlich angesprochen, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass viele von denen, die zu uns gekommen sind, in Anbetracht einer tragischen Entwicklung als Erste auch wieder weg sind. Ich sage das deshalb, weil das zentraler Gegenstand aller militärischen Übungen auf zentraler NATO-Ebene gewesen sind. Vor jedem Ausbruch eines konventionellen und erst recht eines nuklearen Krieges sind die Migrationsströme durch Europa getigert. Und ich kann jeden Neugierigen nur warnen. Das bedeutet den vor jedem Konflikt, den Zusammenbruch unserer Gesellschaften. Und wenn man das weiß, und das ist deutsches zentrales Verwaltungs- und Staatswissen, dann kann man noch weniger verstehen, warum die Dame aus Deutsch-Nordost uns diese Probleme bereitet hat. Die ist doch vor wenigen Tagen noch hier gewesen und hat gesagt, so etwas wird sich nie mehr wiederholen wie 2015 oder darf sich nicht wiederholen. Meine Damen und Herren, wenn man die neuen Gesetze in Berlin und die Doppelspurdiskussion sich ansieht, dann wird es noch schlimmer. Und das ist die Perspektive, die man in toto sehen muss. Und deswegen macht es für mich keinen Sinn, die CDU zu verlassen. Ich könnte die verlassen, ich bin bis zu meinem Lebensende CDU-Mitglied. Da wird sich nichts dran ändern. Und deswegen bleibe ich dabei.
Herr Wimmer, Sie haben in Ihrem Buch einen Brief geschrieben oder beziehungsweise einen Brief veröffentlicht, ganz am Ende des Buches, in dem es um die Sanktionen gegen Russland geht und die Auswirkungen auch diesbezüglich. Und es geht um die Bestattung von Menschen, die darunter leiden. Vielleicht wollen Sie uns ganz kurz nochmal aufklären, was Sie dazu bewegt hat, diesen Brief zu schreiben und wie weit die Geschichte zurückgreift, die uns mit der heutigen Politik trifft.
Ja, das ist ja, ich habe ja eben gesagt, wenn man dieses Alter hat, dann ist ja vieles Lebenserfahrung. Und ich bin im letzten Jahr, das hatte noch eine interessante Vorgeschichte, ich bin im letzten Jahr mit dem einen oder anderen bekannten Internetstar mit Ken Jebsen auf die Krim gefahren. Das hatte eine Vorgeschichte, die mich mit Valentin Falin, den ich aus Berlin kannte, in Moskau zusammengebracht hatte. Ein großartiger Mann. Ich hatte eine Stunde unter 4 Augen mit ihm. Der kommt in dieses Gespräch rein. Man hatte mir vorher gesagt, der ist gesundheitlich nicht so am Dampfer. Der stürmt in dieses Gespräch rein und sagt, die letzten 200 Jahre sind eine einzige angelsächsische Lügengeschichte der Geschichte. Applaus Und für weite Teile dieses Gespräches war das, was den moderneren Teil anbetrifft, das war deckungsgleich zu Gesprächen, die ich stunden- und tagelang mit Helmut Schmidt in Hamburg hatte. Identisch. Identische Sicht der Dinge. Und dem Ken Jebsen war in Moskau bei einer Konferenz der Gedanke gekommen, lassen wir uns doch die Krim ansehen. Ist ja ein wichtiges Thema in der europäischen Politik. Und ich habe gesagt, lass mal abwarten, wie die amerikanischen Präsidentschaftswahlen kommen. Wenn die Clinton gewählt wird, gibt's Krieg. Wenn der Trump drankommt, gibt's vielleicht Verständigung mit Russland. Kann man ja lange was zu sagen. Und dann sind wir im April des vergangenen Jahres auf die Krim gefahren. Ich muss sagen, mich hat selten eine Reise so interessiert und ich war auch selten von dem Gebiet so fasziniert wie von der Krim, denn wenn man in Jalta sich befindet und sieht auf der einen Seite das Schwarze Meer und im Rücken, je nachdem wie man steht, gehen die Berge in den Himmel und da liegt dann auch noch Schnee drauf. Das ist Paradies pur. Da kommt Hawaii kaum mit. Jetzt weiß ich auch, warum es mit dem Reisen so schwer ist auf die Krim. Das soll nicht der berühmte Touristenmagnet werden, was es würde, wenn wir frei dahin könnten und nicht diesen Heckmeck der Reise über Moskau machen müssen. Nicht aus Gründen der Russen, sondern aus Gründen der Dämlichkeit bei uns. Und da gab es einen für mich sehr bewegenden Punkt im Zusammenhang mit dem deutschen Soldatenfriedhof unmittelbar vor Sevastopol. Ich habe ihm gesagt, die Krim ist paradiesisch. Ich könnte dafür stundenlang werben, so hat die mir gefallen. Aber wirklich der Vorplatz zum Paradies war dieser Soldatenfriedhof, der von einem russischen Ehepaar gepflegt wurde. Da liegen etwa 25.000 deutsche Soldaten. Und dann haben die Gesprächspartner mir gesagt, die rege Bautätigkeit auf der Krim trägt dazu bei, dass mehr und mehr Gebeine von deutschen Soldaten gefunden werden und natürlich die Erkennungsmarken. Und man möchte diese Soldaten bestatten. Und der Soldatenfriedhof ist eine Pracht. Und man möchte die da beisetzen. Und das geht nicht, weil die Bundesregierung sich weigert, mit den russischen Behörden zusammenzuarbeiten, um diese deutschen Kriegstoten zu identifizieren. Und deswegen lagern die in Pappkartons. Und jetzt muss man sich das mal bei dem Einsatz der Bundeswehr ja fast weltweit vorstellen. Wir schicken unsere jungen Soldaten in Kriege, die gegen unsere Verfassung sind. Und die Führung dieses Landes trägt dazu bei, dass tote deutsche Soldaten in Pappkartons liegen und nicht bestattet werden können. Würdeloser kann sich weder ein Bundespräsident noch eine Bundeskanzlerin benehmen. Und wenn man in den Kaukasus fliegt, könnte man über die Krim fliegen, um diesen Soldaten die letzte Ehre zu erweisen.
Vielen Dank für die Worte. Ich denke, wenn man für Frieden sich einsetzt, dann hat es auch mit der Bewältigung der Geschichte zu tun. Und Tote zu beerdigen ist einer der Werte, der christlichen Werte unserer Welt. Und wie sehr sich das mit dem Christentum vereinbart, das muss jeder für sich selber klären. Sie sagten vorhin, dass Sie gefragt worden sind, welche Partei man denn noch wählen kann. Und Sie haben einen Tipp gegeben, sich für die Partei zu entscheiden, die für Frieden einsteht. Und damals war der Bundesaußenminister Joschka Fischer derjenige, der den Satz umformuliert hat. Und Sie haben das im Buch auch sehr deutlich geschrieben, weil diese Partei immer für Frieden gestanden hatte. Nicht nie wieder Krieg von Deutschland, sondern nie wieder Auschwitz. Es ist ein völlig anderer Zusammenhang, ob man Menschen in ein Kriegsgebiet schickt oder ob man wegen einer Lüge, die dazu geführt hat, die Bundesrepublik Jugoslawien anzugreifen, das Volk mit hineintreibt. Vielleicht würden Sie das noch mal ganz kurz erläutern.
Also vor dem Hintergrund der politischen Entwicklung der Grünen kann ich nach den Erfahrungen, die wir mit Jugoslawien gesammelt haben, nur sagen, die Grünen sind für mich die geborene deutsche Kriegspartei. Und wenn heute eine politische Situation in einem Bundesland geschaffen werden soll oder gar in Berlin Grüne an die Regierung zu bringen, das gilt jetzt natürlich insbesondere für eine Entwicklung in Berlin, dann kann ich das nur als Indikation für den nächsten Krieg, in den dieses Land geführt werden soll, werten. Und das will ich nicht.
Sie sprachen an, dass sich das politische Leben in Berlin nach der Wiedervereinigung durch die Verlagerung von Bonn nach Berlin so verändert hat, dass sich um dieses Regierungsviertel, keiner wollte in Ost-Berlin wohnen, mehr in West-Berlin, die Lobbyisten um das Parlament gesammelt haben, wie heute auch in Brüssel zu erkennen ist. Ich hatte aus dem Vorgespräch mit einem anderen Unternehmer ein Stück weit das Thema auf, das Buch Beraten und Verkauft, die McKinseys und Unternehmensberatung, sind eine andere Thematik noch als die Lobbyisten. Wir verscherbeln unser Staatseigentum. Wir fragen uns mal ganz ehrlich, wie viel Staat hat denn noch der Staat? Denn die Autobahnen werden jetzt privatisiert. Man überlegt, das Wasser zu privatisieren. Man macht aus dem Staat eine reine Verwaltungsorganisation und die Deutsche Bahn hat man schon privatisiert, die Post hat man privatisiert, die Telekommunikation hat man privatisiert. Wie viel staatliches Gebiet hat der Staat denn selber noch und womit beschäftigt er das Ganze? Und zwar Frage Nummer zwei. Das Kanzleramt hat mit Frau Angela Merkel einen Personalstabaufbau erlebt, wie kein Kanzler zuvor. Unter Helmut Kohls Zeiten haben im Kanzleramt 150 Beamte gearbeitet. Heute sind wir bei fast 600 Beamten, die allein nur im Bundeskanzleramt arbeiten. Wenn der Staat schon nur noch verwaltet, wofür braucht man diese ganze Armada von Menschen?
Jetzt sind wir beide ja, wenn ich das richtig sehe, wir kommen aus der rechtlichen Ecke. So. Und deswegen ist uns ja auch nichts Menschliches fremd. Das Zweite, was man sagen kann. Und deswegen haben wir ja auch ein gutes Gefühl dafür, wenn Anwälte etwas sagen. Sie können ja auch was verteidigen. Den Rechtsstaat. Und das erwartet man ja eigentlich. Gerade von denen, die rechtlich vorgebildet sind. Und das hat in Deutschland, wie wir beide wissen, eine gute Tradition. Und als Staat, als solcher, haben wir nur eine Überlebenschance, wie wir Juristen wissen, andere wissen das auch. Wir haben nur eine Chance, wenn tradiertes Wissen in der Verwaltung vorhanden bleibt. Und das, was wir in Berlin erlebt haben mit der Aushändigung unseres Staates an Shareholder Value, was Sie gerade angesprochen haben, oder an Nichtregierungsorganisationen und an Lobbyorganisationen, das hat ja eine Entsprechung gefunden im Zusammenhang mit der Aushändigung unseres Staates an angelsächsische Anwaltskanzleien. Es war in Deutschland, solange wir einen Verfassungsstaat haben, undenkbar, dass ein deutsches Ministerium nicht jeden Gesetzentwurf formulieren konnte, der dem Parlament vorzulegen war. Heute ist kaum noch ein Berliner Ministerium in der Lage, einen zwingend guten Gesetzentwurf dem Deutschen Bundestag vorzulegen, ohne den Rat amerikanischer und britischer Anwaltskanzleien. Meine Damen und Herren, wir werden auf die Art und Weise ausgelutscht und wir zahlen weiter Steuern für diesen Unfug. Und das muss man doch nüchtern sehen. Und vor diesem Hintergrund bleibt von diesem Staat nichts mehr übrig. Ich habe ja vor dem Hintergrund der Entwicklung Ich spaß nicht. Ich habe ja vor dem Hintergrund dieser Entwicklung eigentlich mit Freude gesehen, dass Shareholder Value eine Bremse gefunden hat an der Mafia der deutschen Wasserbauingenieure. Die haben eine letzte Front gegen die Privatisierung aufgemacht. Und wir sehen doch interessanterweise, dass über Großbritannien, über Labour, der Ruf jetzt kommt, wieder zu gesellschaftlichem Eigentum zurückzukehren, weil sonst das Gemeinwesen seine Leistungsfähigkeit und der Staat seine Substanz verliert. Und deswegen müssen wir für diese Dinge ein Empfinden haben und dazu beitragen, dass unser Staat, dass wir alle mit unseren Rechten nicht wie Sand unter unseren Händen zerrinnen.
Wenn der Staat das Rechtsorgan ist, das Recht und die Politik sind ja zwei verschiedene getrennte Güter. Man sagt immer, das Recht ist unabhängig. Allerdings spricht ein Richter das Recht im Namen des Volkes. Und im Namen des Volkes hängt auch ein deutschen Bundestag obendrauf. Diese Diener des Volkes haben im Sinne des Volkes zu entscheiden. Dieser Satz selber ist aber doch Placebo, wenn man weiß, dass Lobbyismus und vor allen Dingen auch die parlamentarische Entscheidung, ob das Volk in den Krieg geht oder nicht, vom Parlament nicht mehr getragen wird, völlig unwirksam geworden.
Ja, man kann ja zu diesem Satz oder zu dieser Inschrift eine Menge sagen. Ich habe ja eben auf Joachim Gauck aufmerksam gemacht, dem deutschen Volke, wenn ein ehemaliger Bundespräsident kurz nachdem er aus dem Amt ist, sagt, wir müssen in meinen Worten, und wie ich es gehört habe, sage ich ausdrücklich dazu, wir müssen uns Gedanken über ein neues Staatsvolk machen. Können wir diesen Satz eigentlich abhängen? Der ist da fehl am Platze. Aber dieser Satz wird verteidigt. Mit Sicherheit von Leuten, die wir heute noch nicht kennen. Und ich glaube, dass es auch richtig ist, dass er verteidigt wird. Denn dieser Staat hat mehr auf die Beine gebracht als die Bundeskanzlerin oder der Bundespräsident zum Ausdruck bringen. Das muss man mit allem Nachdruck sagen. Und dazu zählt auch die von Ihnen angesprochene Frage nach dem Parlamentsvorbehalt. So empfinde ich das jedenfalls. Wir haben in den zurückliegenden fast 30 Jahren einen schleichenden Prozess erlebt, der in manchen Teilen unserer Bevölkerung als nicht vorhandene Souveränität interpretiert wird. Nein, wir haben die Souveränität, die wir haben, aus der Hand gegeben. Und das Letzte, was da passieren soll, nachdem wir es mit dem Maastrichter Vertrag schon politisch gemacht haben, ist der Verzicht auf den berühmten Parlamentsvorbehalt. Die letzte Bundesregierung hat ja wegen unseres Widerstandes Angst bekommen, es durchzusetzen. Aber wenn wir im Deutschen Bundestag nicht mehr darüber entscheiden, wie der Einsatz unserer Streitkräfte ist, sondern das dem NATO-Oberbefehlshaber in die Hand geben, haben wir jeden Einfluss auf die deutschen Soldatinnen und Soldaten verloren. Dann entscheidet über den Einsatz der deutschen Bundeswehr der amerikanische Präsident. Und meine Damen und Herren, wer das macht, liefert unser Land dem Elend aus.
Wenn man sich die Fragen so anhört und auch Ihre Stellungweise, versteht man, warum dieses Buch keine Urlaubslektüre ist. Also das ist zumindest keine entspannende Lektüre, sondern es ist etwas sehr Aufwirbelndes. Und hier sitzen Menschen, die sich Gedanken machen und auch für Frieden einsetzen. Wir haben gehört, dass die Spende heute dem Bautzener Frieden gewidmet ist, für den ich mich auch engagiere. In Bautzen wird ja der sogenannte Bautzener Frieden benannt, weil es gibt natürlich auch Kräfte, die die Bewegung, sich für Frieden einzusetzen, immer unter den politischen Aspekten sieht. Ich glaube, dass es, und da werden Sie mir recht geben, deswegen die Frage an Sie, egal aus welchem Lager derjenige kommt, der Mensch kommt, derjenige, der sich für das Volk, für den Frieden in Deutschland, auf deutschem Boden einsetzt und dafür einsetzt, dass die Armee nicht sinnlosen Krieg oder Angriffskriege der NATO gezogen wird. Es gibt keinen sogenannten Frieden, es gibt nur eine Form von Zusammenhalt und Frieden, oder?
Im klassischen Sinne des Wortes ist Frieden und die Art und Weise des Miteinanderumgehens unteilbar miteinander verbunden. Wir müssen mit Anstand uns begegnen, den Anstand nicht nur in die eine oder andere Richtung predigen, sondern uns selber so miteinander bewegen, dass wir einander zuhören und Argumente auch wägen. Sonst kommen wir mit diesem Land nicht weiter. Wenn allerdings aus staatlichen Mitteln Leute gefördert werden, die sich als Gesinnungspolizei aufspielen, dann kann ich nur sagen, sind das die Indikatoren für faschistische Umstände, die wir glaubten, in diesem Land überwunden zu haben.